Wir lesen heute die ersten vier Verse aus dem zweiten Kapitel des ersten Timotheusbriefes, über den wir ja nun fortlaufend sprechen, heute unter dem Thema betende Gemeinde. Das gehört auch mit zu den Gemeindeordnungen. Das Gesamtthema lautet so über diesem Brief. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen zuerst tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige, für alle Obrigkeit, auf dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Denn solches ist gut und angenehm vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also gleich an den Anfang setzt der Apostel Paulus in diesem Hirtenbrief, so darf man ihn ja bezeichnen, die wichtige Aufgabe jeder Gemeinde, der örtlichen und natürlich auch der überörtlichen in erster Linie, das Gebet zu beachten, die wichtige Aufgabe, Gebet zu vollführen. Warum? Weil Gebet nicht nur eine Begleitung einer Arbeit, sondern die Voraussetzung für eine Arbeit ist. Die Voraussetzung, um überhaupt am Werk des Herrn stehen zu können, ist die Gebetsgemeinschaft vor seinem Angesicht. Die Gemeinde Jesu benötigt auf Erden segensreiche Dienstordnungen, so wie auch in diesem Hirtenbrief angesprochen, damit sie nämlich, und das ist ja die Schwierigkeit im menschlichen Wesen, soll aber keine Schwierigkeit mehr im geistlichen Wesen der Kinder Gottes sein, in einem Geist, an einem Dienst, für einen Herrn befähigt sind. Das Wort ein ist dabei sehr wichtig. Aber wie können Menschen, die in Wahrheit ja nie eins werden, an einem Werk, in einem Dienst für einen Herrn arbeiten? Und das so, dass es diesem einen Herrn auch gefällt. Das ist nur möglich durch die Wegweisung vom Himmel her, durch das Beschenktwerden durch den Herrn selbst. Er muss sagen, was getan wird. Und wie kann er das sagen? Indem Menschen stille werden vor ihm. Indem Gläubige sagen, hier sind wir, Herr. Wir wissen nichts. Du weißt alles. Wir brauchen deine Wegweisung. Darum muss das Gebet vor der Arbeit dran sein. Vor der geistlichen Arbeit. Eine Gemeinde, die nicht mehr betet, die arbeitet an irgendeiner Sache in irgendeiner Weise, ohne zu wissen, ob es richtig ist. Sie tut irgendwas Christliches, Humanistisches, aber ist sich nie sicher, ob es das ist, was Gott will. Sie versuchen, die besten, schönsten Gedanken zu investieren, merken aber vielleicht nach Jahren, dass sie mit ihrem Kirchenschiff sehr weit abgedriftet sind. Sie finden sich an Stellen wieder, wo sie nie sein wollten, weil sie nicht mehr gebetet haben. Zur Gemeindeordnung gehört als erstes das Gebet. Vor allen Dingen, sagt der Apostel Paulus, alle Aufträge Gottes sollen in seiner Abhängigkeit geführt werden. Ich persönlich war im Laufe der letzten Jahre, Jahrzehnte immer wieder froh, dass das so ist, weil ich in mir selbst meine Unfähigkeit immer wieder gesehen habe. Und wenn ich nicht wüsste, dass man durch die Abhängigkeit von Jesus Dinge tun kann, die er beauftragt, sie tun zu sollen, dann wäre ich schon längst verzagt. Das hat mich immer wieder ermutigt, weil ich sage, der Herr, er gibt Aufträge und er gibt auch die Kraft. Brauche ich mich gar nicht zu sorgen. Ich muss aber vor ihm sein und bleiben im Gebet. Denn alles soll aus der Abhängigkeit von ihm allein geführt werden. Das Gebet der Gemeinde ist also diese Herzenshaltung der Abhängigkeit von Gott. Hier wird im Gebet der Gemeinde nicht nur zum Ausdruck gebracht, was man gerne für sich verändert haben möchte, wo die eigenen Probleme liegen, sondern das Gebet hat zum Inhalt, Herr, ich möchte wissen, wie du denkst. Das ist das Gebet. Das Gebet ist erstlich nicht ein Gebet, was meine Interessen vor Gott ausbreitet, sondern was eine Öffnung schafft, um den Willen Gottes aufzunehmen und davon bewegt zu werden. Es ist die Gleichmachung mit dem Willen Gottes für den Nächsten und an dem Nächsten. Denn das Gebet, was hier angesprochen wird, ist ja das Auftragsgebet. Gemeinde Jesu hat einen Auftrag in der Welt, nämlich für die und an denjenigen, die Jesus noch nicht kennen. Und somit sollen sie beten, dass sie würdig werden und richtig präpariert werden, den Menschen das Evangelium zu sagen, die es noch nicht kennen. Also vor allem, bevor wir überhaupt als Gemeinde Jesu an irgendetwas anders denken, an Evangelisation oder an christliche Werke, Gebet. Vor allem Gebet. Und zwar nicht nur für Sympathie, Menschen, die uns nahe stehen, für unsere Verwandten, unsere Familienangehörigen stehen uns besonders nahe, für die beten wir meistens zuerst, sondern für alle Menschen. Alle sind gleichwertig. Ob sie nun unsere Angehörigen sind oder ob wir sie noch nie gesehen haben. Jeder Mensch ist gleich wert. Wir ziehen ja Menschen vor, aber Gott nicht. Er sagt, dein Mann, deine Frau ist genauso viel wert wie der am letzten Ende der Welt wohnende Mensch. Gibt keinen Unterschied. Keiner ist wichtiger, keiner ist unwichtig. Das Gebet vor allem macht unsere Liebe zu Jesus Christus deutlich. Was bekunden wir, wenn wir vor allem immer beten? Wenn Gemeinde betet? Gemeinde bekundet dann, dass sie nur, und das müssen wir auch für uns so unterstreichen, nur Reben sind am Weinstock. Nur Reben. Also gar nicht befähigt, eigene Frucht zu bringen. Unmöglich, unmöglich. Das vorbeugende Gebet sagt, ich bin nur eine Rebe. Und das trifft ja zu, der Herr Jesus sagt es ja in Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid nur Reben. Und darum, ganz einfach, ihr könnt gar nichts ohne mich tun. Natürlich könnt ihr viel tun, will er sagen, aber nicht das, was getan werden soll. Das, was vom Himmel her bestimmt ist und getan werden soll, das könnt ihr nicht tun, es sei denn mit mir. Denn ich bin der Weinstock, sagt der Herr. Ihr seid nur Reben. Also, euer Gebet muss hin zum Weinstock. Welche Frucht soll denn da gebracht werden? Denn der Weinstock ist ja das Gefäß des Saftes, der durch die Reben fließt und die gewünschte Frucht hervorbringt. Und da sagt der Herr Jesus ja nicht nur von der Abhängigkeit, die dort sein soll, sondern von der Freude spricht er auch, die entsteht, wenn viel Frucht gebracht werden kann. So ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr sogar bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. So einfache Worte mit so einem großen Tiefgang. Und jetzt verstehen wir, wenn der Apostel Paulus in dem Hirtenbrief sagt, vor allen Dingen geht ins Gebet. Vor allen Dingen. Denn was sonst danach kommt ohne euer Gebet, das könnt ihr vergessen. Das könnt ihr vergessen. Ich sage das mal so salopp. Jedenfalls, was den Himmel betrifft, könnt ihr das vergessen. Für die Zeit unter den Menschen mag es eine Weile wichtig sein, so wie es der Herr Jesus gesagt hat, ja, sie wollten auch in dem Licht des Johannes des Täufers so eine Weile fröhlich sein, fröhliches Glaubensleben. Aber was dann? Nichts. Nichts, gar nichts. Darum zuerst vor allen Dingen alles mit dem Herrn besprechen. Durch das Gebet vor allen Dingen suchen wir auch das Gelingen der gestellten Aufgaben. Wir dürfen und wir müssen in uns eine totale Unfähigkeit erkennen, Aufgaben von Gottes Seite her erfüllen zu können. Wir müssen total unfähig sein dürfen und sagen, Herr, das geht überhaupt nicht. Ich kann dir weder folgen, noch kann ich dir dienen. Ich bin eine Null. Darum beschenkst du mich. Das muss unser Gebet sein für das tägliche Leben. Wir machen sehr viel, aber wo endet es? Wo bleibt es, wenn wir im Blick auf die Ewigkeit das beurteilen? Also das Gebet vor allen Dingen bezeugt, dass wir das Gelingen auch suchen der gestellten Aufgaben, nicht nur Aufgaben erfüllen wollen, sondern die Option haben, die Aufgabe soll auch Frucht bringen. Ich möchte das Ziel auch darin erreichen. Es soll wirklich was Gutes dabei herauskommen. Von Anfang hat der Erlöste und diese erlöste Gemeinde diese notwendige Abhängigkeit von Gott durch den Heiligen Geist verspürt und immer wieder auch gefestigt. Wir lesen gleich von der ersten Gemeinde in der Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie blieben fest, sie blieben andauernd, erstens in der Apostellehre, das heißt doch in dem Auftrag, der ihnen gegeben worden ist. Apostellehre ist nichts anderes als eine Mitteilung Gottes, was du tun sollst oder was die Gemeinde tun soll. Das ist nichts anderes. Apostellehre ist ja nicht eine Erziehungsmaßnahme zu einem anständigen Menschen, sondern Apostellehre ist Gottes Hinweis, wozu ich überhaupt noch da bin. Was ich hier auf dieser Erde tun soll. Darin blieben sie beständig, den Auftrag Jesu zu hören. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft, weil sie wussten, die Aufträge Gottes sind keine Single-Aufträge, sondern Gemeindeaufträge. Deswegen gibt es im Grunde genommen kein Single-Christentum. Alle, die das versuchen, die kommen nicht zur Freude, nicht zur Ergänzung. Sondern Gemeinde ist der Begriff, der Auftrag zu erfüllen hat, erfüllen soll. Nicht umsonst hat der Herr Jesus ja auch seine Jünger schon in Gemeindeform weggeschickt, um den Auftrag auszuführen, nämlich 2 zu 2. Er hat nicht einen alleine geschickt. Und wenn es geht, noch mehr auf einmal. Sie sollten auch alle zusammen warten, Pfingsten, auf die Verheißung des Herrn, den Heiligen Geist zu empfangen. Und sie blieben beständig im Brotbrechen, das heißt in der gemeinsamen Danksagung darüber, erlöst worden zu sein durch das Blut des Lammes. Und dass sie dadurch ein neues Leben empfangen haben. Und dann steht auch noch als das vierte, sie blieben beständig im Gebet. Das heißt also in der Bitte, gemeinsam zu erkennen, welches der nächste Auftrag und Weg der Gemeinde örtlich oder überörtlich ist, zum gemeinsamen Dienst. Das Wort Evangelisation oder Mission ist nie zu gebrauchen durch eine einzelne Person. Eine einzelne Person vereinigt nie das Potenzial in sich, was zu diesem Auftrag gehört. Der eine hat dies, der andere hat das, der eine vielleicht ein bisschen mehr von jenem. Aber keiner hat für den Begriff alles, was dazu nötig ist. Darum gemeinsam im Gebet. Jesus Christus kannte den Auftrag des himmlischen Vaters. Der Auftrag lautete ja, sein Leben zu einem Erlösungsopfer für uns Menschen zu geben. So lesen wir es in Matthäus 20, 28. Der Herr Jesus sagt, ich bin ja nicht gekommen, dass man mir dient, sondern dass ich diene und mein Leben gebe. Ganz klar, der Auftrag war klar. Oder auch in Johannes 3, Vers 17, Gott hat seinen Sohn gesandt, dass die Welt dadurch lebt. Und in Johannes 10 sagt er, das gefällt dem Vater und darum liebt er mich, dass ich mein Leben lasse. Also der Auftrag war ganz klar. Es hätte doch genügt, diesen Auftrag zu kennen und darauf hinzuwirken. Aber wir lesen selbst von dem Herrn Jesus, dass er dennoch betete, und zwar die ganze Nacht betete. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, allein Berg und betete, damit dieser Auftrag auch in Erfüllung geht. Und gleich danach berief er die 12 Jünger. Zuvor das Gebet. Und wenn es der Sohn Gottes tat und nötig hatte, wie viel mehr seine Gemeinde? Oder wir lesen ja auch in Lukas 22, dass er in Gethsemane betete. Er rang mit dem Tode. Er betete so heftig, dass seine Schweißtropfen zu Blutstropfen wurden. Er betete vorhinein für den Weg, den er gehen sollte, nämlich den Leidensweg. Und danach beging er diesen Leidensweg bis hin zum Vollbracht. Das Vollbracht musste ja entstehen, aber er betete zuvor. Er betete zuvor auch für uns, nämlich für alle Menschen, die durch Golgatha das Heil Gottes erwerben. Durch den Glauben. Ja, er betete zuvor. Und wir lesen das auch wiederum in Hebräer 5, Vers 7. Jesus opferte sogar Gebet in den Tagen seines Fleisches. Und was steht dahinter? Und er ist erhört worden. Er ist erhört worden. Vor allen Dingen tut Bitte und Gebet für Bitte für alle Menschen. Das ist die vornehmste Aufgabe der Gemeinde Jesu. Alles andere kommt danach. Ich möchte mal sagen, da ist eine große Pause dazwischen und erst dann kommt dies und dann kommt jenes. Vor allen Dingen Gebet. Ohne diesem ist auch kein Sieg möglich. Jesus opferte Gebet in den Tagen seines Fleisches und ist erhört. Mir fällt spontan eine Sache ein, das muss ich uns kurz noch mal berichten, von Missionaren im Tibet. Da beschwerte sich ein Missionar über den anderen, dass der erste Missionar, das war der Ältere, der betet so viel. Und der neu hinzugekommene, der arbeitete viel. Und da schrieb er an die Heimatgemeinde, ans Missionswerk, bitte redet doch mal mit dem Bruder, dass er auch mehr arbeitet und mir zur Seite steht. Natürlich, das Missionswerk sagte, lass diesen Bruder, er ist ja schon lange auf dem Missionsfeld. Und dieser betende Bruder, der hat gesagt, mach du deins. Lass mich den Dienst tun, den der Herr mir gezeigt hat. Der Arbeitende, der resignierte bald, weil seine Arbeit gar keine Resonanz brachte, keine Frucht. Er verzagte bald an diesem Dienst. Und er verzagte noch viel mehr, dass der andere ihm nicht zur Seite stand und betete. Aber durch den Beter brach eines Tages die Erweckung aus und die Leute standen zu Hunderten vor seiner Tür. Merken wir diesen gravierenden Unterschied? Der eine, der arbeitet sich bis zum Umfallen und bringt überhaupt keine Frucht. Der andere weiß, dass er ohne Gott nichts ausrichten kann und sucht die Gegenwart des Herrn und der Herr schenkt ihm diese Frucht, die er selber wirken will. Ich habe mich damals gefreut, als ich das mal gelesen habe. Es ging mir persönlich sehr nach, weil man ja doch als Mensch immer sehr geneigt ist, ein frommer Arbeiter zu werden. Denn in der Gesellschaft verlangt man das ja. Wer nicht sichtbar Leistung bringt, ist faul. Das ist ja so das geflügelte Wort. Aber im Reiche Gottes sieht das anders aus. Da geht es ums Herz, geht es um das Verborgene. So sollen also auch wir die Gemeinde anhaltend beten, Römer 12, Vers 12, betet ohne Unterlass um die Erhörung dieser Gebete nach Gottes Willen zu empfangen. Darum ging es ja. Und Paulus schrieb dem Timotheus, der auch noch jung im Glauben war, das teile der Gemeinde mit. Sie soll ja Erhörung der Gebete nach dem Willen Gottes empfangen, nicht nach ihrem eigenen Willen. Wir wissen, Petrus hatte ja seine Lektion schon weg, indem er ja im Garten Gethsemane dazwischen schlug und wollte seinen Meister verteidigen. Und der Herr hat gesagt, du, das war alles verkehrt. War alles verkehrt. Und als der Herr ihm gesagt hat, weißt du, Petrus, du bist nicht dieser starke Arbeiter, für den du dich hältst, du wirst mich nämlich sogar verleugnen. Ach, das mache ich nie. Ich bin doch für dich. Und dann kam eine Frau, fragte ihn nur, ob er nicht auch zu Jesus gehört, und schon was passiert. Schon was passiert. Und er weinte bitterlich über seine Arbeit, dass sie nämlich fruchtlos blieb. Und später nun wollten die Jünger doch in der Abhängigkeit vom Herrn stehen. Die Erhörung ist ja verheißen aufgrund des Gebetes vor dem Herrn. Das Gebet der Gemeinde und die Gebete schlechthin sind nicht dem Zufall überlassen, wenn sie durch den Heiligen Geist gewirkt werden. Der Heilige Geist bewirkt nämlich Gebet. Er, der Geist Gottes, er bittet, er fleht, er seufzt, er hält Fürbitte und er gibt Danksagung durch uns zu Gott. Das macht alles der Heilige Geist in rechter Weise. Darum lesen wir zum Beispiel auch, und das gilt ja nicht nur für das Volk Israel, wenn es erweckt wird, in Sacharja 12, Vers 10, das galt ja auch für die Gemeinde, als sie durch Pfingsten erweckt wurde. Da steht, ich will ausgießen den Geist der Gnade und des Gebetes. Ohne den Geist des Gebetes ist ein Gebet im Willen Gottes ja gar nicht möglich. Ist ja gar nicht möglich. Woher wissen wir, was Gott will? Wie können wir den Willen Gottes treffen durch unsere Gedanken? Es ist unmöglich. Nur der Heilige Geist weiß, was Gott gefällt. Darum ist es so notwendig, dass Gemeinde Jesu ja von dem Geist bewegt wird. So steht es auch im Römerbrief. Paulus schreibt hier im 26. Vers des 8. Kapitels, auch der Geist hilft unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen. Wir wissen auch nicht, wie sich's gebührt, vor Gott zu beten. Sondern der Geist selbst vertritt uns aufs Beste mit unaussprechlichem Seufzen. Und der die Herzen erforscht, der weiß, was des Geistes Sinn sei, denn er vertritt die Heiligen nach dem, was Gott gefällt. Nach dem, was Gott gefällt. Merken wir, wie eng das ist. Der Heilige Geist vertritt uns nicht nach dem, was uns gefällt. Er vertritt nur uns in dem, was Gott gefällt. Das, was wir von Gott empfangen haben. Dadurch wird die Gemeinde auch in den Gebetsanliegen erhört, wenn diese Gebete vom Heiligen Geist gelenkt und geleitet sind. Lesen wir dazu 1. Johannes 5, 14 in diesem Zusammenhang. Das ist nämlich die Freudigkeit, die wir haben zu ihm, dass so wir etwas bitten nach seinem Willen, dann sind wir froh, dann erhört er uns, sonst nicht. So wir etwas bitten nach seinem Willen. Und jetzt die Rückprüfung, und so wir wissen, dass er uns hört, was wir bitten, dann wissen wir auch, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm gebeten haben. Merken wir, wie abhängig Gemeinde Jesu ist von dem, der sie erlöst hat? Sie kann keinen Schritt ohne ihn tun. Sie weiß nichts. Sie hat keine Ahnung in sich selbst. Sie braucht die Wegführung durch den lebendigen Gott. Die Bitten, die Gott gefallen und die gebeten werden sollen. Und die sollen erhört werden und darin sollen wir uns freuen, dass diese erhört werden. Ach, da haben wir doch die Bitten Gottes getroffen und dürfen an seinem Werk stehen. Und das allein macht uns froh. Alles andere lässt uns weiter in Traurigkeit versinken. Gemeinde soll also nicht nur beten, sondern erhört werden. Das ist das Entscheidende. Nicht nur beten, es wird viel gebetet in dieser Welt. Auch in den Religionen. Gebetsmühlen werden gedreht und gemacht und getan. Und der Herr Jesus hat davor gewarnt, er hat gesagt, plappert nicht wie die Heiden. Ja, betet nicht so. Denn das bringt nichts. Die glauben, sie werden erhört und sie werden nicht erhört. Steht dort geschrieben in der Bibel. Sie werden nicht erhört, weil sie die Bitten nicht haben, die Gott gegeben hat. Wie kann Gott die Bitten der Menschen, die an seinen Zielen vorbeigehen, erhören? Kann er gar nicht. Er kann nur seine Bitten, die er in uns hineinlegt, erhören, und er will es auch. Petrus weist auch auf diesen Auftrag des Gebetes hin und die Erhörung und sagt in 1. Petrus 3, Vers 12, die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Gebet. Seine Ohren auf ihr Gebet. Auch im Alten Bund nahm Gott sein Volk in den erhörlichen, und das will ich gerne betont wissen, erhörlichen Gebetsdienst, nicht nur Gebetsdienst, sondern erhörlichen Gebetsdienst, nämlich für seine Sache, für die Sache des Herrn. In Psalm 65 heißt es, Gott, man lobt dich in der Stille zu Zion und dir bezahlt man Gelübde. Vers 3, du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Und jetzt ist der Grund des Gebetes auch angegeben, warum das Volk beten sollte. Unsere Missetat drückt uns hart, du wollest unsere Sünden vergeben. Das heißt, es sollte das Gebet erhört werden, dass Israel heilig wird, um dienstbar zu sein. Darum bete, dass du heilig wirst, denn das will Gott, das ist sein Wille. Und darum kommen wir zu dir, das Gebet erhörst du. 5. Mose 7, Vers 6 spricht der Herr, du bist ein heiliges Volk, also bitteschön, bete darum, das ist mein Wille. Und wenn du darum betest und deine Sünden bekennst, dann werde ich dieses Gebet ja auch erhören, denn das ist ja mein Wille. 2. Mose 22, 30, gleich nach dem Geben der Gebote am Sinai, spricht der Herr, ihr sollt heilige Leute vor mir sein. Jetzt verstehen wir auch Psalm 65, wo es da heißt, du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir, denn unsere Missetat drückt uns hart, du wollest unsere Sünden vergeben. Wir kommen damit. Ja, wir sollen doch heilige Leute sein vor dir. Darum beten wir darum. Es erfüllt sich dann auch, was Sprüche 15, Vers 8 oder 29 sagt. Da steht, das Gebet des Frommen ist angenehm. Also das Gebet dessen, der sich abhängig macht vom Herrn. Was willst du, Herr, dass ich tun soll? Des Gerechten Gebet erhört er, steht auch geschrieben in Vers 29. Und im Neuen Testament, im Jakobusbrief, lesen wir in Jakobus 5, 16, des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wessen Gebet ist das? Das ist das Gebet des von Jesus gerecht Gemachten, der ein Gefäß geworden ist, um den Willen Gottes zu empfangen. Und dieses Gebet vermag viel. Wie konnte denn Elia beten, der Himmel sei verschlossen, und der Himmel war verschlossen? 3,5 Jahre. Das konnte er nur, weil er sagt, ich rede im Namen des Gottes, vor dem ich stehe. Gott hat ihm seinen Willen kundgetan. Nicht Elia konnte einfach den Himmel verschließen und wieder öffnen. Darum steht im Jakobusbrief, er war ein Mensch wie wir. Aber er war ein Gefäß des Willens Gottes. Und der Herr befahl ihm gleichsam zu beten, der Himmel soll verschlossen sein, dann war er verschlossen. Und der Himmel sollte wieder geöffnet werden, dann war er wieder geöffnet. Nicht, weil Elia so stark war, sondern weil er im Willen Gottes lebte. Und in 1. Johannes 3, Vers 22 steht dann auch dazu geschrieben, was wir bitten, werden wir dann auch nehmen. Denn, jetzt kommt die Begründung, wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm gefällig ist. Also das ist immer die Verbindung dabei, nicht? Und da denken wir jetzt an den Eingangsvers, vor allen Dingen tut Bitte, Gebet, Fürbitte, Danksagung für alle Menschen. Vor allen Dingen bleibt in dieser Abhängigkeit, sonst gelingt nichts. Hier wird aber auch in diesem Text, und das wollen wir ja noch ansprechen, nicht unterschlagen, das Ziel des Auftrages in der Ordnung Gottes angesprochen. Das Ziel ist, niemand soll verloren gehen in Ewigkeit. Darum ist das Gebetsanliegen für die Gemeinde, dass alle Menschen mit dem Evangelium erreicht und davon geprägt werden. Wichtig. Die Obrigkeit soll gesegnet werden, damit sie sich ruhig verhält und die Gemeinde in ihrem Auftrag nicht stört. Hier ist keine Aufforderung gegeben, mit der Obrigkeit zu streiten über dem, was sie richtig macht und falsch macht. Es gibt auch christliche Gruppen, die sich da erdreisten, dagegen aufzustehen. Das ist so gar nicht die Aufgabe der Gläubigen. Das sind eigene Aufgaben, die man sich dort auferlegt. Die Aufgabe ist, für die Obrigkeit zu beten, damit der Herr sie segnet und sie ruhig bleiben und sein Auftrag in der Gemeinde und durch die Gemeinde ausgeführt werden kann. Ein ruhiges und stilles Leben führen möget, haben wir gelesen. Und da habe ich neulich im Singlekreis etwas von einem Chinesen, der interviewt worden ist, gelesen, einem 84-jährigen Bruder, Samuel Lemp, der nach dem Geheimnis gefragt worden ist. Der hat ja 20 Jahre dort im Gefängnis auch gesessen, um des Glaubens willens. Und als er wieder rauskam, hat er mit einer kleinen Hausgemeinde begonnen und jetzt ist die paar tausend Leute groß. Und das alles unter diesem Regime heute. Und dann fragte man ihn ja, wie ist denn sowas möglich, dass diese Untergrundgemeinde, illegale Gemeinde überhaupt in diesem Staat existiert? Und er sagt, natürlich ist diese illegale Untergrundkirche nicht unbekannt. Sie wird von der politischen Führung beobachtet, gelegentlich inspiziert, aber inzwischen weitgehend geduldet oder respektiert, weil er, der Samuel Lemp, sich in keiner Weise politisch äußert, sich der Regierung gegenüber höflich und loyal verhält, aber in Glaubensüberzeugung kompromisslos und daher glaubwürdig ist. Und sie tasten ihn nicht an. Das ist genau das, was Paulus hier sagt. Betet für sie, dass ihr ein ruhiges Leben habt und dass ihr das Evangelium verkündigen könnt. Regt euch nicht über die Regierung auf. Beurteilt sie nicht und schimpft nicht auf sie, sondern betet für sie, dass sie dem Auftrag Gottes nicht im Weg stehen darf. Dass Gott allen helfen will, bezeugte er durch seinen Geist schon in Abraham, der nicht zusehen konnte, wie Sodom und Gomorra untergehen sollte. Vielleicht auch mit eventuell solchen Leuten in den Städten, die doch nach dem Heil der Seele Ausschau hielten. Der Geist in ihm hielt Fürbitte und bat um die Rettung derer, die nach Gott fragten. 1. Mose 18 können wir es ja lesen, 24, dann 26 bis 32. Er handelte mit Gott und sagt, du kannst doch die Stadt nicht untergehen lassen. Vielleicht sind 50 Gerechte drin. Vielleicht 45, 40, 30, 20, 10. Und der Herr sagt immer wieder darauf, und er wollte, dass Abraham so bittet. Er wollte diese Fürbitte. Ich will die Stadt nicht verderben, wenn ich 10 Gerechte finde. Wir wissen ja, dass nicht alle Menschen in dieser Welt bekehren. Aber Gott will, dass wir für alle beten. Auch wenn sie sich nicht bekehren. Für alle beten. Jeder soll die Chance haben. Abraham tat es. Gemeindeordnung soll sich in der Geduld Gottes unter den Gläubigen äußern. Wie zum Beispiel in 2. Petrus 3,9 beschrieben, Gott hat Geduld und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass sich jeder zur Buße kehre. Deswegen scheint es ein Verzug zu sein, dass er noch nicht so handelt, wie er angekündigt hat, dass er handeln wird, nämlich mit Gericht. Gott hat Geduld und wir sollen uns in diese seine Geduld hinein begeben und sagen, genauso wie du geduldig bist, haben wir es auch und beten für alle Menschen. Denn du willst, dass allen geholfen wird. Lukas 19,10 sagt Jesus und spricht gerade als Gottessohn zum Menschensohn. Er war ja diesbezüglich zweigeteilt, Gottessohn, wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist, nicht zu zerstören, zu suchen und selig zu machen. Jede Kreatur, alle Menschen sind gemeint, so lautet ja der Missionsbefehl, geht hin und verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Der Auftrag in der Gemeindeordnung, und das gehört wie gesagt zur Ordnung, ist also sehr umfassend, solange es noch Ungläubige auf der Erde gibt. Jedes Glied am Leib Jesu ist zu diesem Fürbitte-Gebet, der Bitte und der eigenen Heiligung aufgefordert. Der Ehrung Gottes mit Danksagung für die Erfüllung seines Willens. Wer sich davon ausschließt, lebt nicht mehr in der Ordnung der Gemeinde Gottes auf Erden. Gebet für die Nachbarn, Verwandte, Menschen in der Stadt, Land, der ganzen Welt ist angesagt. Der letzte Punkt. Gott will, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die Wahrheit soll erfahren werden. Welche ist das? Zum einen, dass der Mensch nur kurze Zeit auf der Erde lebt und danach der Beurteilung Gottes anheimfällt. Im Hebräerbrief steht es ja, dem Menschen ist das Gesetz einmal zu sterben, danach das Gericht. Der kommt nicht wieder, kann sich nicht verbessern, kann nicht nochmal von vorne anfangen. Er ist hier gerufen. Dem Menschen ist das Gesetz einmal zu sterben, danach das Gericht. Das ist die Wahrheit Gottes. Ein weiterer Punkt soll erkannt werden, dass der Mensch ohne Vergebung der Sünden in ewiger Trennung von Gott bleibt. Wir lesen das im Römerbrief, da steht ja, der Tod ist die Bezahlung für die Sünde, Tod. Oder Markus 16,16, wer da nicht glaubt, wird verdammt. Das ist auch Erkenntnis der Wahrheit. Wenn ich hier aus der Welt gehe und habe Jesus nicht angenommen, den ich hätte annehmen können, bleibe ich im Tod, in der ewigen Trennung von Gott. Eine weitere Wahrheit, dass Jesus Christus das alleingültige Opfer für Sünder brachte, damit sie frei von Schuld werden. Das sollen sie auch erkennen. Zur Erkenntnis der Wahrheit, dass Jesus der Weg ist. So wie er es selbst auch in Lukas 24 sagte nach seiner Auferstehung, dass in seinem Namen Vergebung der Sünden gepredigt werden soll. Erkenntnis der Wahrheit. In seinem Namen ist Vergebung der Sünden. Epheser 1, Vers 7. An ihm allein haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, auf dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit durchdringen. Und noch ein Punkt, dass jeder gerettet werden kann. Dass das nicht nur Tatsachen von Gottes Seite aus sind. Der Mensch ist abgesondert durch die Sünde. Jesus wäre das einzige Opfer für Sünder zur Reinigung. Sondern auch jeder kommen kann. Erkenntnis der Wahrheit. Denn alle, die da glauben, sollen errettet werden. Und der Tod in Gottes Reich ist ein für allemal aufgehoben. Auch das ist Erkenntnis der Wahrheit. Erkenntnis der Wahrheit. Offenbarung 21, 3 bis 4, wo steht, der Tod wird nicht mehr sein. Kein Weinen, kein Geschrei. Das sollen die Leute auch kennenlernen. Denn das ist ja genau das, worunter sie leiden. Sie haben ja alle Angst vor dem Sterben. Man will nicht älter werden, man schminkt sich, damit man immer jung bleibt. Bloß nicht erkennen, dass ich alt geworden bin. Denn dann ist die Gefahr zu groß, dass ich ja bald abtreten muss aus dieser Welt. Ja, immer hübsch jung bleiben und beweglich bleiben. Deswegen haben auch viele Ältere Angst vor dem Krankenhaus im Alter, weil sie Furcht haben, wenn sie erst einmal zum Liegen kommen, stehen sie nicht mehr auf. Das ist eine verborgene Angst, die bei vielen Menschen vorherrscht. Und deswegen machen sie alles Mögliche, um ja nicht in diesen Zustand zu kommen. Und sie werden eines Tages doch in den Zustand kommen. Ja, das hört im Himmel auf. Erkenntnis der Wahrheit heißt, dort wird es kein Tod, kein Weinen, kein Geschrei mehr geben. Und der Satan ist ein für allemal ausgeschaltet, der nämlich die Menschen gegen Gott verführte. Denn Gott liebt alle Menschen, sie sollen für ihn leben. Darum soll die Gnade vor allem angeboten werden durch das Gebet. Vor allem beten und sich freuen über diese Gnade und über die Barmherzigkeit und über die Liebe Gottes. Und die Barmherzigkeit, so sagt uns die Schrift, ist eben das, was gegen das Gericht steht. Gemeinde, die betet, handelt barmherzig an allen Menschen. Gemeinde, die betet für den Auftrag in dieser Welt, handelt barmherzig an allen Menschen. Und diese Barmherzigkeit rühmt sich gegen das Gericht. Gemeinde, die betet und Fürbitte für alle Menschen hält, schließt sich der rettenden Barmherzigkeit Gottes an und gefällt dem Herrn. Das können wir aus diesen Versen ganz neu entnehmen, die in dem Hirtenbrief des Apostel Paulus an Timotheus gesagt sind. Vor allen Dingen betet.